SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Herzlich willkommen zu der Mundart-Sendung «Deine Mundart». Fluchen, das haben wir eigentlich als Thema für heute Abend mal angekündigt. Dann hat es aber ein paar irritierte Reaktionen von Hörerinnen und Hörern gegeben. An einem grünen Donnerstag, jeder Karwoche, da können wir doch nicht über das Fluchen reden am Radio. Das passt tatsächlich nicht so gut zusammen, haben wir gemerkt. Wir nehmen die Rückmeldungen von euch, Hörerinnen und Hörern, natürlich ernst. Und darum haben wir das Programm kurzerhand umgestellt. Das Fluchen, das nehmen wir heute in einer Woche dran. Heute widmen wir uns der Mundartliteratur. Genauer am Luzerner Autor Bela Rothenbühler und seinem Roman «Provenzhauptstadt». Er ist zu Gast beim Mundartredakteur André Perler. Bevor die beiden über den Roman reden, liest Bela Rothenbühler den Anfang des Romans. Der Erzähler ist ein durchschnittlicher junger Mann mit Namen Thomas Müller. Es ist Sommer 2018 und Thomas will eigentlich nichts anderes als den Sommer geniessen.
«Ich würde nicht mit Schwalben anfangen, wenn keine Schwalben rum gewesen wären. Aber der ganz hure Himmel voll Schwalben. Schwalbenbäuche und Schwalbenschwänze, die einfach so rumsegeln, voll Eis mit dem Wind, Thermik total im Körpergefühl. Die sicher spüren irgendwie, wo das der Aufwind anfängt und sie dreht. Der ganz Himmel voll. Du musst nur den Kopf ein bisschen in den Nacken legen und bäm, Schwalben. Ich habe den Kopf viel in den Nacken gelegt in diesem Sommer. Oder gerade den ganzen Körper in die Horizontale, Liegestuhl auf der Dachterrasse und so. Hat die Schwalben tiefen entspannt über mir herumsegeln. Die haben so eine Ruhe ausgestrahlt. Haben wahrscheinlich auch noch keine Jungen in dieser Saison. Die kommen dann im Herbst oder so, keine Ahnung. Aber egal. Das war so ein bisschen der Konsens im Kollegenkreis. Ein bisschen Pause machen, ein bisschen Ferien, ein bisschen rumliegen oder rumsegeln wie die Schwalben. Manchmal schon am Vormittag eine Lille nehmen. Der Roger und Madeleine sind mit dem Büsschen unterwegs gewesen, Richtung Süden. Da sind wir im Schrebergarten am Arbeiten. Die Mira hat in so einer Büvette ein ausgeholfen. Da drinnen viel an den Open Airs. Da habe ich fast gar nicht gesehen. Als wären noch mal 20 gewesen. Wahrscheinlich die ganze Zeit am Teenies verräumen. Keine Ahnung. Und der Jule? Der Jule hat quasi hauptberuflich gekifft. Jeder so ein bisschen sein. Jeder hat seine eigene Version von dem Schwalbensommer gehabt. Muss ja jeder so entspannen, wie es ihm gut tut. Bei mir halt primär Dachterrasse und Lille und ein bisschen probieren zu lesen. Vor allem Krimis und so. Und ein bisschen über die Schwalben und alles nachdenken. Ich habe ja recht mit dem Kiffen aufgehört und kein Büsschen. Und Energie auch mehr so mässig, weil dann war ja noch die Sache mit der Schanti. Erzähle ich dir später. Aber shit, nur schnell. Ich habe mich in diesem Sommer zum dritten Mal in meinem Leben in eine Chantal verliebt. Zum dritten fucking Mal. Und einmal krasser als das andere. Und Schanti von diesem Sommer war die schlimmste von allen und die schönste. Aber es kommt alles noch. Wo bin ich gewesen? Sind gerade viele Namen auf einmal, das sehe ich. Aber falls es etwas hilft, die Mira war meine Mitbewohnerin und denen auch. Und die Mira war mit dem Simi zusammen und früher mal mit dem Roger. Genau, der mit dem Büsli. Siehst du, so kommt alles zusammen. Und dann war noch der Bratzo. Der hat recht guten Job in diesem Sommer. Er war Sportjournalist gewesen, beim Käseblatt, recht anständig gezahlt. Hat über gewisse WM-Spiele müssen schreiben und auch so Vorbericht und Expertenmeinung und so. Sie haben sich, glaube ich, das dritte das Pensum geteilt beim Käseblatt. Der hat sicher 3 Lappen bekommen pro Artikel und er hat meistens einfach einen von den Süddeutschen abgeschrieben. Nur noch so ein bisschen Pronomen geändert und den Stil ein bisschen verschlechtert, damit der Artikel besser in unser Käseblatt passt. Ich habe ihn immer gefragt, wieso eigentlich die Süddeutsche? Wäre ja schlauer gewesen, ein bisschen die Quellen zu variieren. Das ist unauffälliger und es gibt ja sicher noch andere Zeitungen, wo ihre Artikel noch ein bisschen schneller im Netz haben als die Süddeutsche. Aber der Bratzo hat gesagt, wenn du schon klaust, dann kannst du gerade einen guten Shit nehmen. Und er hat die sicher noch nie verstanden, wo im Coop am Self-Checkout klaut und dann gleich nur Prä-Garantie-Zeug einpackt. Wenn er klaue, dann nur Feinfood. Und das hat mir eigentlich noch eingeleuchtet.
Bela Rothenbühler, das ist der Anfang von eurem Roman «Provinzhauptstadt». Der Erzähler, er ist Thomas Müller, ist Ende 20, Firmenpsychologe. Der nimmt uns damit in seinen Schwalbensommer. Was ist der Thomas so für ein Typ?
Der Thomas ist ein absolut durchschnittlicher Typ. Er hat zwar eine gewisse universitäre Bildung, aber er ist denkfaul, er ist sehr genügsam, er hat keine grossen Ambitionen im Leben. Mhm. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen seine grossen Probleme.
Ja. Mir war er am Anfang sehr sympathisch gewesen, und dann in die mit seinen dummen Aussagen gegenüber Frauen, Schwulen und so weiter, hat er in die so meiner Sympathie ein bisschen verspült. Aber in einem Mann einfach nur mal sympathischer, positiver Charakter wie für euch, also Toro, sehr langweilig, oder?
Absolut. Den Rassismus hast du auch noch vergessen.
Stimmt.
Ich finde es absolut reizvoll, auch mal irgendwie so ein Arschloch zu porträtieren. Und umso reizvoller, wenn er nicht einfach nur gut oder nur schlecht ist, sondern recht ein normaler Mensch, auch in dieser Beziehung.
Der Roman «Provinzhauptstadt» spielt im Sommer 2018. Da ist Fußball-WM zu Russland und der Thomas taucht so ein bisschen ein in die WM-Euphorie, gibt viel ins Public Viewing und dann kommen zu den echten Schwalben am Himmel, die Unechten auf dem Fußballplatz. Und über die macht sich der Thomas so seine Gedanken.
Sorry, jetzt kommt noch mal ein bisschen Fußball. Was Schwalben in der Fußballwelt bedeutet, weisst du, oder? Also. Das ist ja eigentlich so psychologische Kriegsführung, so eine Schwalbe. Bei einer Schwalbe geht es ja nicht nur darum, einen Freistoß rauszuholen oder eine Penalty oder eine Karte für einen Gegner. Klar, schon auch, aber eben nicht nur. Bei einer Schwalbe geht es auch immer ein bisschen darum, am Schiri zu zeigen, was für ein armer Sieg du bist, was für ein armes Opfer. Eine gute Schwalbe zielt aufs Mitleid vom Schiedsrichter, damit er dich in Zukunft vielleicht sogar ein bisschen bevorteilt. Schiris sind auch nicht aus Stein. Und wenn einer die ganze Zeit am Boden rumliegt, dann denkt der Schiri irgendwann, der Sieg hat es sonst schon nicht einfach. Muss jetzt nicht auch noch abseits pfeifen, wenn es etwa gleichliche Höhe war. So läuft das, kannst gar nichts sagen. Muss sie nur ein bisschen gut machen, die Schwalbe. Ein Fehler, den ich häufig gesehen habe an dieser WM, die Spieler wälzen sich nach einer Schwalbe oder nach einem richtigen Foul am Boden und brüllen um wie im Theater. Dabei ist das überhaupt nicht die natürliche Reaktion auf ein Foul. Wenn dich jemand würde ginken, jetzt, in dem Moment, dann würdest du auch nicht davon brüllen. Du bist ja nicht Pfeife. Nein, wenn jemand dich ginkt, dann wirst du hässig. Ich kann mich noch gut an die denkwürdigste Schwalbe von meinem Leben erinnern. Die ist vom Brazzo gekommen. Dann haben wir noch geshootet, bei den A-Junioren, also etwa 18. Wir zusammen in einem Team, er im Zentrum und ich auf dem Flügel. Brazzo am Ball, nahe 16er, wird so ein von einem Gegner von hinten angegriffen und der geht schnell. Brazzo liegt am Boden, steht aber sofort wieder auf und gibt am Gegner einen Klapf. Kein Schlimmer, mehr so eine Schupf in die Brust. Der Gegner hat keine Ahnung, was passiert ist und schlägt zurück. Und der Schiri hat natürlich keine andere Wahl, als den Typ vom Platz zu schellen. Gelb fürs Foul und nochmal gelb fürs Zurückschlagen und ab in die Kabine. Der Brazzo kommt mit einem Gelb davon und hat auch noch einen Freistoß rausgeholt. Und dann eben auch noch viel Gutwill beim Schiri, weil er sich nachher noch beschwert hat, dass die Gegner alles so hure heimlich feisse sicher sind und einem immer versteckt in die Hacke hauen, wenn gerade niemand hinschaut. Der Brazzo hat das Spiel quasi im Alleingang entschieden. Freistoß für uns, Überzahl und Sympathie vom Schiri, das ist viel. Der Typ, der Gelb-Rot bekommen hat, hat beim Weglaufen immer gesagt, am Arsch ist das ein Foul gewesen, am Arsch ist das ein Foul gewesen. Und er hat völlig recht gehabt. Am Arsch ist das ein Foul gewesen. Das war nicht einmal eine Berührung. Das war nur die meisterhafteste Schwalbe aller Zeiten. Weil sie nicht nur ein Umgehen war, sondern insgesamt etwa 2 Minuten gedauert hat. Das war eine Schwalbe mit mehreren Szenen. Ich habe den Brazzo dann noch gefragt nach dem Match und er so, ja klar, klar ist das eine Schwalbe gewesen. 11 gegen 11 hätten wir keine Chance gehabt gegen die. Nur, dass du weisst, was eine richtig gute Schwalbe ist.
Ja, im Anschluss an die Szene nimmt der Thomas die Fußballschwalbe als Metapher für das recht miese Verhalten von seinem Freund Brazzo ihm gegenüber, weil der spannt mal hinterrücks die Freundin aus. Beim Lesen habe ich aber nein überlegt, der Thomas, der saulet sich so just in seinem Unglück. Eigentlich ist es er, der sich quasi nach dem metaphorischen Foul von Brazzo, eben Ausspannen von der Freundin, extrem lang und völlig übertrieben x-mal auf dem Rasen umwälzt. Will der Thomas uns Leserinnen, die quasi Schiedsrichter sind, von seinem Schmerz, von seinem Opfersein überzeugen?
Auf jeden Fall. Das finde ich eine unglaublich schöne Beobachtung. Und das macht die Figur auch ein Stück weit problematisch, dass sie sich suhlt in ihrem Unglück, statt wirklich etwas dagegen zu machen. Und ich glaube auch, dass er gerne sein Elend nach aussen trägt und es nicht wirklich bewältigt in dem, sondern lieber einfach ausstellt.
Mhm. Ja, er steigert sich ja wirklich in etwas sicher. Der Thomas, der zum Nachnamen Müller heisst, und er sieht plötzlich überall Parallelen zwischen sich und seinem Namensvetter, dem deutschen Nationalspieler Thomas Müller. Und er hat das Gefühl, wenn der Thomas Müller schlecht spielt, dann geht es auch ihm schlecht, zum Beispiel der Liebe. Und wenn der Thomas Müller gut spielt, dann läuft es auch ihm rund. Dummerweise läuft es dem Fußballspieler an der WM 2018 zu Russland gar nicht gut. Deutschland geht in der Gruppenphase schon raus. Wie kann ihm, er ist ein Psychologe, das passieren, dass er in so eine Psychose schlittelt?
Ich glaube nicht, dass die Psychologen und Psychologinnen gefeit sind vor psychischen Krankheiten. Vielleicht gerade noch eher. Ich glaube, sich
vor
zu informieren.
Den Wald nicht gesehen, oder?
Vielleicht, ja. Also, sich zu informieren über so Sachen und darüber zu reden, kann natürlich ein Stück weit helfen, aber sicher ist, glaube ich, niemand.
Mhm. Würde es am Thomas besser gehen, wenn er nicht so einen Freund hätte wie der Bratzo, wo man einfach alles gelingt, wo mit allem davon kommt? Quasi als Spiegelbild.
Ich glaube absolut, dass der Thomas Müller ein Stück weit auch einen Minderwertigkeitskomplex hat gegenüber von seinem Kollegen, der charismatischer ist und irgendwie so, ja, ein Gewinnertyp. Mhm. Aber ich glaube auch, dass er das unglaublich braucht. Also, dass er auch viel von seinen spannenderen Kollegen und Kolleginnen erzählt. Gerade weil bei ihm einfach nicht so viel passiert. Sind wir ehrlich?
Mhm. Aber ihr würdet nicht sagen, dass uns Menschen allgemein den Neid auf andere Leute unglücklich macht?
Doch, ich glaube absolut, dass Neid sehr ein problematisches Gefühl ist. Und insbesondere auch, wenn man irgendwie in ein Vergleichen von sich selber mit extrem erfolgreichen Menschen, wie zum Beispiel so einem deutschen Nationalspieler, reinkommt, dann kann das häufig problematisch rauskommen. Doch.
Mhm. Der Titel von diesem Roman ist «Provinzhauptstadt». Und was der Thomas sich so für Gedanken macht zu dem Begriff Provinz, das hören wir jetzt.
Weisst, die Sache mit der Provinz. Wir sind ja in der Provinz gewesen. Tiefe Provinz, haben ja nie etwas anderes gesagt. Nur nicht ganz so tief wie beim Julenussen, sondern immerhin Provinzhauptstadt. Aber eben, die Sache mit der Provinz ist ja die, dass sie sich immer zuerst mal entscheiden muss, von was sie eigentlich die Provinz ist, die Provinz. Jetzt nicht politisch oder so, in dieser Beziehung ist alles klar da. Ich meine mehr so emotional. Wenn du so weit weg von allem bist wie mir, dann ist das gar nicht so klar. Das ist ja ein weltweites Phänomen, so die Käfer, die sich fragen, wem seine Vorstadt bin ich eigentlich? Ich glaube ja, kannst das sogar selber ein bisschen definieren. Wenn du Politiker bist, sagst du, wir sind die Provinz von Bern. Wenn du zum Beispiel Techno gut findest, dann Zürich, klar. So Leute wie Chanti, so die musischen Typen, die haben immer gefunden, sie sind die Provinz von Berlin. Ja, beim Bratz und mir war das etwas anders gewesen. Wir haben das vor langer Zeit mal fußballerisch für uns definiert. Und da hast du ja bei uns eigentlich nur zwei Optionen. München oder Mailand. Hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Mailand war super mit den Nullerjahren. Gerade zwei Superclubs kann man gar nicht sagen. Zwar nicht ganz Madrid, aber gleich. Auf der anderen Seite München. Die haben auch immer ganz vorne mitgemacht. Und die hat man auch noch einigermaßen verstanden in den Interviews nach dem Match. Das ist natürlich ein Plus. Und immer so Charakterköpfe im Team. Bei gewissen habe ich schon als Teenie gedacht, die sind nicht unbedingt wegen dem Shooten dabei, sondern mehr so fürs Storytelling, fürs Firmennarrativ. Da muss man nicht mehr etwas sagen. Aber das, ja, das sind eigentlich die zwei Alternativen für uns gewesen. Es hätte natürlich noch andere gegeben um uns herum, die sich mit weniger begnügt haben als Lieblingsclub, als Stadt für unsere fußballerische Vorstadt. Basel zum Beispiel. Aber über so Leute müssen wir ja jetzt nicht reden. Ich finde, man muss schon mindestens klein den Willen haben, bei den ganz Grossen mitzuspielen. Also, zuzuschauen, wenn dein Team bei den ganz Grossen mitspielt. Ja, alles andere ist doch Tiefstapelei. Das ist kleingeistig, finde ich. Du kannst auch gerade hier in Taglo gehen, Fünftliga-Mannschaften anführen. Das ist fast das Gleiche. Oder das andere Extrem. Das gibt es auch viel. Briten gut finden. Oder Spanier. Das finde ich genauso falsch. Das ist viel zu weit weg. Du kannst ja nie einen Match schauen und verstehst die Leute nicht. Und das ist ja dann auch kulturell etwas völlig anderes. Ich finde, wählst am besten zwischen Mailand und München aus. Da kannst du nichts falsch machen. Oder das war auch das, was ich dann gefunden habe, dann in der Schule, wo der Bratzo und ich darüber nachgedacht haben, von was wir jetzt eigentlich die Provinz sind.
Provinzhauptstadt, so heisst der Roman. Und es kommt zwar nie explizit gesehen, aber man kann davon ausgehen, dass das Vorbild Stadt Luzern ist. Bella Rotenbühler, ihr seid in einem Luzerner Russenquartier aufgewachsen. Fühlt man sich zu Luzern provinziell?
Ein Stück weit sicher. Ich glaube aber, dass man als Luzerner viele andere Luzerner und Luzernerinnen auch einfach von aussen als provinziell anschaut. Und das finde ich auch noch wichtig.
Also ein Aussenbild, das man dann quasi zum Selbstbild macht?
Genau, ja. Also ich glaube, gerade weil das ja nicht wirklich ein freundlicher Begriff ist, die Provinzialität, muss man das auch irgendwie so ein bisschen annehmen und schauen, ob man da etwas Positives daraus drehen kann.
Mhm. Provinz im Sinn von dort, wo nicht so viel läuft, ist Luzern ja auch, was Mundartliteratur angeht. Da ist Bern die unbestrittene Hauptstadt, beziehungsweise der Hauptkanton oder der Hauptdialekt. In der Literatur gibt es jetzt nicht so viele Vorbilder auf Luzerndeutsch, im Gegensatz zu Musik oder Kabarett, Spoken Word. Ist das eher schwierig für euch gewesen, dass ihr euch da auf ein quasi unbeachertes Terrain begeben habt? Oder seid ihr viel mehr froh gewesen, dass ihr euch an nichts orientieren
musste? Ich habe das Gefühl, ein unbeachertes Terrain ist es ja nicht. Weil was die grossartigen Kollegen und Kolleginnen aus Bern zum Beispiel vorgelegt haben, das ist absolut etwas, wo man sich daran orientieren kann und sich daran abarbeiten kann. Und so gross ist dann der Unterschied meiner Meinung auch nicht zwischen Luzerndeutsch und Berndeutsch.
Mhm, also da kann man sich auch bei anderen Dialekten inspirieren?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Luzern hat ja eine reiche Mundartszene, was jetzt zum Beispiel Musik angeht. Also genau. Da wird in schweizerdeutscher Musik werden extrem tolle Sachen gemacht. Da kann man sich auch ein Stückchen davon abschneiden, glaube ich.
Mhm. Die Texte hier auf Hochdeutsch und Englisch, unter anderem für das Theater und für die Band Hanreti. Was bedeutet Mundart als Literatursprache für euch, Bella Rotenbühler?
Die luzerndeutsche Mundart ist für mich eine von verschiedenen Sprachen, die man einsetzen kann, wenn sie gerade am besten passt. Und ich glaube, für eine Geschichte wie die Provinzhauptstadt, die sehr verortet ist, irgendwie in dem namenlosen Luzern, und für die Nahbarkeit von den Figuren, die drinnen vorkommen, ist da Mundart die beste Wahl gewesen.
Sagt der Luzerner Autor Bella Rotenbühler, sein Buch «Provinzhauptstadt» ist im Verlag «Der gesunde Menschen versandt» rausgekommen. Und wir stellen noch ein weiteres Buch vor, heute. Und zwar eine Biografie über einen Berner Troubadour Fritz Widmer. Gerade nach Musik auf Luzerndeutsch vom Fräulein da Capa und hier vom Kunz.
Wenn dir eine Sekunde dein alte Leben nimmt, was noch gelten hat, jetzt plötzlich nicht mehr stimmt, wird dein Glück zu Kummer und werden Tränen draus, dann gibt einem jemand die Hand und hilft einem wieder auf. Denn Leute so wie mir, alte Leben ist nur eine Sekunde her, zwischen allen Trümmern liegt dein gebrochene Herz. Ich werde nach ihm suchen, bis ich es dir geben kann. Denn Leute so wie mir, so wie du und ich, brauchen nicht viel, nichts ist mir gleich. Du gibst mir deine Hand und bist da für mich. Leute so wie mir.
Nimm ein neues Kaffeetrasch. So eins mit Schäumli oben drauf. Der Ventilator ist verdammt laut. Und gleich steht da innen die Luft. Zwei Typen hängen an den Tieren. Der eine trinkt, der andere pafft. Und das Fräulein kommt schon mit dem Besen. Ihr Bluesli jäset grauenhaft. Ich nehme noch ein Kaffeetrasch. So eins mit Nidlen obendrauf. Der Ventilator steht jetzt still. Jetzt ist noch viel die dicker Luft. Zwei Typen hängen an den Theken. Der eine ist zu, der andere drauf. Und das Fräulein kommt zu mir an den Tisch. So trink aus und mach, dass das Land gewünscht. Wir machen wieder oben. Schlätz es weg, steh auf und geh. Wackle langsam zu der Tür. Und ich glaube, diese schlafen da. Wow, wow, wow.
Berner Troubadours, da kommt einem natürlich als erstes der Mani Matter in Sinn. Die anderen Troubadours sind immer ein bisschen im Schatten von Mani Matter National gestanden. Zu Unrecht. Eine neue Biografie über Fritz Widmer hat unser Mundartredakteur André Perler auf den weniger bekannten Troubadour aufmerksam gemacht.
Ich muss zugeben, auch für mich hat es eigentlich nur den Mani Matter gegeben. Den Fritz Widmer, den habe ich nur am Namen angekannt. Schade, weil da gibt es viele gute und lustige Liedchen zu entdecken. Zum Beispiel die Ballade von der Hauptübung von der Feuerwehr von Oberglunkenwil.
Wenn die Feuerwehr zu Oberglunkenwil Hauptübung hat, Oladio, geht der Kenner von den Mannen vor den Zweien ins Bett. Oladio, wo sie hocken, den gemütlichen Leuten, wo trinken und brichten und holen. Ja, sie haben wieder einmal gezeigt, was sie machen, wenn es brennt im Dorf, sie morgens sie besiechen. Oladio.
Und so geht das weiter mit diesen festen Brüdern, bis wo die Beiz, wo die Feuerwehrmannen drin hocken, abbrennt.
Oladio, wo der Leuen hat brennt, wo sie plampen davon. Aber wo sie endlich mit der Spritze sind gekommen und die Schläuche ausgelegt und wollten spritzen, haben sie gemerkt, dass es nicht mehr gerade viel täte nützen. Oladio. Sie können können nichts dafür, es ist gäng öppe so. Holla di o, für abbreicht's einem denn, wenn man's nicht sieht, komm. Holla di o. Ich will nicht grad sagen, dass die Welt verbrennt, während wir noch jutzen. Aber sie könnte.
Eine lustige Geschichte mit einer Moral am Schluss, verpackt in ein Liedli. Das ist für mich typisch Mani Matter. Aber eben nicht nur. Die Berner Troubadours, die haben sich gegenseitig beeinflusst. Und gleich sind sie unterschiedliche Charaktere geblieben. Das erfahre ich aus der Fritz-Wittmer-Biografie von Martin Holzenberger. Der Fritz Wittmer war ging der vom Land. Und er ist nicht wie die anderen in der Stadt Bern aufgewachsen, sondern in Köchberg im Unteremmental. Sein Hintergrund als Bauernsohn hat man ging um mich auch in seinen Texten gespürt. Er hat sich aber nicht nur mit der Herkunft der anderen Troubadours unterschieden. Statt sich für die französischen Chansonniers um Georges Brassens zu interessieren, hat er englische und schwedische Lieder übersetzt. Und er hat auch nicht nur Lieder gemacht, sondern auch Romane geschrieben, auf Berndeutsch und auf Hochdeutsch. Oder Mozart-Arien ins Berndeutsche übersetzt. Der Martin Holzenberger lässt auch schwierige Seiten von Fritz Wittmer nicht aus. Neben einem 100%-Job als Lehrer hat er in den 60er und 70er Jahren 3, 4, 5 Auftritte pro Woche in der halben Schweiz gegeben. Da mussten seine Frau und seine beiden Töchter hinteranstehen. Und bei gemeinsamen Auftritten mit den Troubadours hat er häufig nur sein Part abgeliefert und ist schon mitgeschoben, bevor die anderen ein Lieder gesungen haben. Auf der anderen Seite hat Fritz Wittmer laut Martin Holzenberger gut vermitteln zwischen den unterschiedlichen Charakteren bei den Troubadours. Und er war für viele ein guter Freund und ein guter Diskussionspartner. Das erzähle ich in diesem Buch Weggefährten wie der Franz Hohler, der Lukas Hartmann oder dem Mit-Troubadour Jakob Stickelberger. Es kommen allgemein viele verschiedene Stimmen zu Wort in diesem Buch. Und das macht es sehr interessant zum Lesen. Mir hat die Biografie tiefe Einblicke in das Leben und auch in die Troubadours gegeben und mir an Künstler zugänglich gemacht, den ich vorher nur am Namen angekannt habe, den Fritz Wittmer.
Der andere Perler über die Biografie Fritz Wittmer, der Berner Troubadour aus dem Emmittal von Martin Holzenberger. Rausgekommen ist das Buch im Zeitglocken Verlag. Als nächstes gibt es da in unserer Mundart-Sendung Antworten auf eure Mundart- und Sprachfragen. Zum Beispiel, ob der Spruch «Wir können Corona» grammatikalisch korrekt ist oder ob es bei «können» zwingend noch ein zweites Verb braucht. Zuerst aber noch ein Lied von Fritz Wittmer, die Ballade von der Schwimm.
Ballade von der Schwimm. Hört die Geschichte von der Schwimm. Zwar, was ist passiert, weiss ich nicht mehr. Aber wie und warum, ob ich schröckelig dumm sein kann mit der kochenden Schwimm. Die Frau sagt zum Mann, sie sei gut. Wo hast du sie nicht gefunden, hast du geschaut? Hat es giftig dabei, so könnte es denn sein, dass uns nicht gerade eine Party gut tut. Was meinst du, woher, sagt der Mann? Ich weiss, was ich aufgelesen habe. Ich kenne dich, Schwimm, und stürme mit so einem Dusen über und richte einmal an. Die Frau kocht die Schwimm und denkt, ja, es wird auch schon recht rauskommen. Aber gleich denkt sie wieder, probieren ist gescheiter und geht ihr Katze davon. Ein bisschen später nehmen sie am Tisch Platz und essen doch plötzlich fährt die Katze an Rauen und Schnopsen, sich strecken und hopsen. Frau Geusse, du springt in einem Satz vom Tisch auf und ruft den Mann auf. Fred, komm doch mit mir ins Spital. Sie müssen uns die Mägen auspumpen, von wegen, die Katze ist vergiftet, schau mal. Wo sie das hinter sich hatten, haben die zwei wieder heim gehen können. Auf dem Sofa, oh je, haben sie die Katze gesehen, die einen zielenden Junge hatte. Die Moral, nur kurz in einem Satz. Vorausgesetzt, ihr habt eine Katze. Und esset gerne Schwimm, aber traut ihn nicht mehr. Dann wäre ändert ein Moldi am Platz.
Ich habe noch keinen einzigen Tag gelebt. Als wenn es der letzte wäre, auch noch kein einziger Traum träumt. Als wenn es keinen Morgen gäbe. Ich lebe nicht. Ich tue noch so ein bisschen gleich. Man sagt dem Sichter, das Leben schleich. Man sagt dem Sichter, das Leben schleich. Ich habe noch keine einzige Frau geküsst. Wenn's grad das letzte Mal wäre, hab noch kein einziges Mal Ciao gesagt. als wenn es kein Soli gäbe. Ich lebe nicht. Ich tue so ein bisschen gleich. Wer sagt dem sich durchs Leben schleichen? Wer sagt dem sich durchs Leben schleichen? Ich habe noch kein einziger Fust ins Gesicht bekommen. Ich bin noch kein einziges Mal gegangen, ohne wiederzukommen. Ich habe noch nie so richtig gespürt, dass das letzte Mal wär das letzte Mal Licht. Oder doch ich schwer. Ich lebe nicht. Ich tue nur so ein bisschen das Gleiche. Wer sagt dem sich durchs Leben schleichen? Wer sagt dem sich durchs Leben schleichen? Ich habe noch keinen einzigen Tag gelebt. Als wenn es der letzte wäre, habe noch kein einziges Mal Ciao gesagt. Als wenn es kein Soli gäbe. Ich lebe nicht. Ich tue nur so ein bisschen gleich. Wer sagt dem sich durchs Leben schleichen? Wer sagt dem sich durchs Leben schleichen?
Hört die Mundart-Sendung «Deine Mundart» jetzt mit Antworten auf eure Mundart-Fragen. Hinten drin ist Kofstädtnerin. Vielleicht kommt euch die Redewendung noch bekannt vor. Es ist nämlich erst ein paar Wochen her, seit unser Mundart-Experte Markus Gasser den Ausdruck erklärt hat. Er bedeutet, jetzt ist es zu spät, vorbei ist vorbei. Und er bezieht sich auf die Gemeinde Hofstetten im Solothurner Leimental, wo ein bisschen abgelegen und hinter dem Berg liegt. Und das ist auch die Erklärung. Hinten drin ist Kofstädtnerin, sagt man in der Nordwestschweiz, weil Hofstetten halt ein bisschen ab vom Schuss ist. Hat Markus Gasser gemeint, aber dann hat ihm uns ein aufmerksamer Hörer, Dieter Studer von Laufen, ein langes Mail gemacht und jetzt ist alles ein bisschen anders. Die wahre Geschichte von diesem Ausdruck, hinten drin ist Hofstädtner, Hofgestädtnerin, die erfahrt ihr jetzt.
Gerade mehrere Leute haben reagiert, als sie diesen Beitrag über «Hinten drin ist Hofstädtnerin» gehört haben. Zum Beispiel Sabine Deschler-Erb. Sie schreibt in einer Mail, ihre Mutter sei selber eine Hofstädterin und sie sage, die Hofstädter seien halt immer ein bisschen später dran als die anderen. Darum der Ausdruck. Und der Armin Felix schreibt, er wüsse von seiner Mutter, dass der Ausdruck bedeute, hintendrein ist man immer gescheiter. Und zwar, weil man den Hofstädter nachher gesagt hat, sie seien ein bisschen Besserwisser. Aber die beste und die für mich wahrscheinlichste Erklärung für den Ausdruck hat mir eben der Dieter Studer aus Laufen geschickt. Seine Geschichte ist sogar auf der Internetseite von Hofstädten erwähnt. Ich konnte es also mit ein bisschen mehr Recherche sogar selber herausfinden. Aber er, der Dieter Studer, hat es selber noch erlebt. Und zwar geht es um eine Frühlingsprozession, also um einen Bittgang oder eine Wallfahrt, wie sie bis vor ein paar Jahrzehnten in vielen katholischen Gegenden ganz normal waren. Meistens ist man zu einer Marienkirche gepilgert. Man hat mit dieser Prozession im Frühling um gutes Wetter und um eine gute Ernte gebetet. Traditionell hat man das bei uns am sogenannten Hagelfreitag gemacht, wie der Dieter Studer schreibt. Das ist der Freitag nach der Auffahrt. Soweit gut. Hofstetten hat Glück gehabt für die Hagelfreitag-Prozession, weil das Kloster Maria Stei, ein weitum bekannter Marienwallfahrtsort, praktisch vor der Haustür liegt, nur 2,5 Kilometer weg. Während zum Beispiel die von Laufen 9 Kilometer und über den Blauen über mussten pilgern für auf Maria Stei. Aber nein, die Hofstädter sind an diesem Hagelfreitag nicht auf Maria Stei pilgert, wo so noch gewesen wäre, sondern auf Meltigen. Dort ist auch eine Marienkirche, Maria im Hag. Aber die liegt 15 Kilometer weg im Schwarzbubenlang oben. Der Grund dafür, dass sie dort sind, sei eine schlimme Plage, schreibt der Dieter Studer. So haben sie auf jeden Fall von älteren Leuten gehört. Und damit die Plage verschwindet, haben die Hofstädter ein Gelübde abgegeben, dafür jedes Jahr viel weiter zu pilgern, eben auf Meltigen statt auf Maria Stein. Aber jetzt kommt der Clou, warum es die Redewendung «Hingedreisch Hofstädtner» überhaupt gibt. Die Hofstädter haben nämlich die Prozession eben nicht am Hagelfreitag gemacht, sondern 10 Tage später, am Pfingstmäntig. Der Dieter Studer schreibt, er könne sich erinnern, dass er den Pilgerzug in den 1950er und 1960er Jahren selber gesehen habe. Er ist zu Brieslich aufgewachsen und dort ist die Prozession auf halbem Weg immer vorbeigekommen. Die Redewendung «Hingedreisch Hofstädtner» hat also nicht, wie ich gemeint habe, damit zu tun, dass die Gemeinde hinter einem Berg liegt, sondern dass sie die Frühlingsprozession 10 Tage später als alle anderen Gemeinden gemacht haben. In diesem Ausdruck schwingt mindestens heute ein bisschen Spott mit, so ein bisschen hingedrein wie die alte Phase nicht sein. Aber hey, die Hofstädter haben einen 10-mal weiteren Weg auf sich genommen, um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Da gibt es gar nichts zu spotten.
Der Markus Gasser mit einer zweiten Erklärung zum Ausdruck «Hinnedrein ist Hofstädtneret». Eine interessante kulturhistorische Erklärung, die ihm der Hörer Dieter Studer von Laufen geschickt hat. Auch unsere Mundart-Experten wissen nicht immer alles, aber zusammen wissen wir mehr. Schwarmintelligenz heisst das auf Neudeutsch. Danke vielmals an alle, die uns Mails mit ihrem Wissen und mit ihren Gedanken jeweils schreiben. Jetzt geht es hier um Grammatik. «Wir können Corona». Wir können Corona. Zu diesem Spruch hat sich der Bundesrat Alain Berset letztes Jahr Ende Mai verleiten lassen. Wie wir jetzt wissen, ist es dann ja leider doch nicht ganz so einfach gewesen. Wir haben an dieser Pandemie immer noch ziemlich schwer zu catchen. Aber um das soll es jetzt gar nicht mal gehen, sondern nur um die Form von diesem Ausdruck «Wir können Corona». Unsere Hörerin Katharina Briner ist da stutzig geworden. Sie schreibt, das sei doch ein unvollständiger Satz, weil zu einem Hilfsverb wie «können» immer noch ein Vollverb gehöre. Und sie wird gerne wissen, wie die neue Ausdrucksweise zustande gekommen ist. Simon Lütold ist dem nachgegangen.
Es stimmt. «Wir können Corona», das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Wie wenn ein Teil vom Satz fehlen und es eigentlich zum Beispiel «Wir können mit Corona umgehen» heissen müsste. Weil das Verb «können» und auch «können» auf Hochdeutsch benutzen wir meistens als sogenanntes Modalverb. Von diesen Modalverben gibt es ein paar. «Können», «müssen», «mögen», «sollen», «wollen» und «dürfen». Und Katharina Briner hat recht, so Modalverben benutzt man immer mit einem anderen Verb zusammen, um zu zeigen, in welcher Beziehung man zu dem anderen Verb steht. «Ich schlafe» ist nicht das Gleiche wie «ich will schlafen». Und «ich rede» ist auch nicht das Gleiche wie «ich kann reden». Aber es ist eben so. Laut dem Grammatikduden kann man die meisten Modalverben auch noch als Vollverben benutzen. Also ohne ein zweites Verb im Infinitiv. Zum Beispiel «ich will ein Glacé». Wählen als Vollverb. Oder «Achtung, ich kann im Fall Karate». Voilà, «können» als Vollverb. Ohne zweites Verb im Infinitiv. Der Duden schreibt beim Verb «können» als Bedeutung Nummer 2 an, «fähig sein, etwas auszuführen, etwas beherrschen». Verwendung als Vollverb. Klar, Corona ist eine Krankheit und jetzt wirklich keine Fähigkeit. «Wir können Corona» ist darum ein bisschen schräg. Aber ich finde die Idee, dass man mit so einem Satz eben eigentlich sagt, man beherrsche eine Krankheit, noch recht spannend. Soweit also die Gegenwart. Einfach zum Sichergehen, habe ich dann aber auch noch einen Blick auf die Wortgeschichte geworfen von «können» und habe gemerkt, dass man das Verb als Vollverb benutzt, ist steinalt. Da gibt es schon Belege aus dem 15. Jahrhundert auf Mittelhochdeutsch. «Ich kann solche Kunst, die auf Erden niemand kann», heisst es zum Beispiel Neumann. Auch in dieser Aussage von einem, der behauptet, er könne eine Kunst, kein zusätzliches Vollverb. Weil es eben auch wieder um eine spezielle Fähigkeit geht. Von dem her, also Sätze, die ähnlich sind wie «Wir können Corona», ist nur etwas wirklich speziell. Nämlich, dass Sachen, die an sich keine Fähigkeiten sind, auf einmal zu Fähigkeiten werden. Eben zum Beispiel eine Krankheit wie Corona. Wahrscheinlich ist der Satz «Wir können Corona» gerade wegen dem zu so einem Schlagwort geworden, weil er ein bisschen von der normalen Bedeutung abweicht. Das Ganze drumherum mit dem Verb «können», das ist aber schon lange gang und gäbe.
Momo, Grammatik kann er. Der Simon Lütold war das über die spezielle Konstruktion des Satzes «Wir können Corona». Jetzt noch zu den Familiennamen. Heute Abend bekommen gerade 5 Hörerinnen und Hörer von SRF 1 eine Erklärung zu ihrem Familiennamen. Der Jonas Glatz, der Franz Reithaar, Christina Lang, die sich für ihren Ledignamen von ihrer Mutter interessiert, das wäre Tschub. Und dann noch der Christian Tschudin und der Kurt Tschudin. Über all diese Namen hat der André Perler mit dem Thies Fetzer Gerät, Redakteur beim Schweizerdeutschen Idiotikon.
Du sagst, du hättest nicht extra gemacht. Du hättest doch nur ein bisschen Wellen umspielen. Doch dort, wo es Feuer hat, ist es auch heiß. Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du das noch nicht weißt.
Du sagst schon, heig ist nicht dran denk. Du hättest es nur ein bisschen lustig haben. Doch dort, wo es brennt, kannst du auch löschen. Du kannst doch jetzt nicht gehen und mich hier allein lassen.
Ich hab's bis heute noch nicht begriffen. Du hättest dich nur vergriffen. Was du nicht darfst, das hast du gewusst. Und hast mich trotzdem immer weiter geküsst.
Du bist ein Biest vom Vater.
Ja, ja.
Es ist mir nichts mehr anders übrig geblieben. So wie im Schach, so Zug um Zug.
Hast du mich König akzeptiert und alle Ausweg blockiert?
Ja, ja.
Ich hab's bis heute noch nicht begriffen. Du hast dich nur ein bisschen an mir vergriffen. Was du nicht darfst, das hast du gewusst. Und hast mich trotzdem immer wieder geküsst. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hab's bis heute noch nicht begriffen. Du hast dich nur ein wenig an mir vergriffen. Was du nicht darfst, das hast du gewusst. Ich bin trotzdem immer wieder geküsst. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Das war gerade «Mash» mit der Caroline Chauvin. Vergriffen, der Song hat sich reingeschlichen bei mir im Programm. Ich hatte es auf dem Schirm, weil eigentlich hätte ich ja ein paar Erklärungen zu Familiennamen geben. Jetzt wollen wir es nochmal probieren.
Tis, du hast die Namen Glatz, Reithaar, Tschub und Tschudin zusammengenommen. Aus Gemeinsamkeit sehe ich auf den ersten Blick nur, dass Glatz und Reithaar etwas mit Haar oder eben kein Haar zu tun haben. Beziehen sich Tschub und Tschudin in diesem Fall auf die Haar?
Ja, all die Namen beziehen sich auf die Haarpracht vom ersten Namenträger, auch wenn man das heute nicht mehr allen Namen einfach so ansieht. Ganze Haufen Familiennamen gehen auf das Aussehen vom ersten Namenträger zurück und häufig geht es in diesen Namen eben um seine Haare, zum Beispiel um die Farbe oder darum, ob sie glatt oder gekruselt sind.
Gut, in dem Fall einer nach dem anderen. Der Jonas Glatz sieht sein Heimatort in Rötenbach im Emmental, aber es hätte im heutigen Polen auch noch eine Grafschaft Glatz gegeben. Er wüsste allerdings nicht, ob es da einen Zusammenhang gäbe.
Nein, das ist reiner Zufall, dass die gleich heißen. Beziehungsweise heißen sie nicht einmal wirklich gleich. Man schreibt sie nämlich noch gleich. Die Grafschaft heisst auf Deutsch Glatz mit langem A und auf Polnisch, soweit dass ich das imitieren kann, etwa Kłodzko. In der Gegend von Glatz hat es zwar bis zum Zweiten Weltkrieg einen Haufen Deutsche gehabt, aber der Grafschaftsname selber ist wohl slawisch.
Der hat der Familienname also nichts mit dieser polnischen Grafschaft zu tun. Eher mit einer Glatza, oder, Thies?
Ja, Glatz ist das ältere Dialektwort für Glatzen oder für eine Person, die eine Glatze hat. Das Wort ist verwandt mit Glatt. Wer eine Glatze hat, hat ja offensichtlich einen glatten Kopf. Als Familienname ist Glatz schon im 16. Jahrhundert mit einem Uli-Glatz zu Bovil im Emmental und mit einem Melker-Glatz zu Lutheran auf der anderen Seite des Napf nachgewiesen. Es gibt dann aber auch Saint-Imier bei Biel.
Gut, und Reithaar, der Franz Reithaar, sieht die Familie käme von Baar im Kanton Zug.
Die Familie Reithaar ist 1581 zu Baar eingebürgert worden, und zwar aus Zürich. Dort gibt es die Familie heute noch zu Küsnacht und zu Herliberg, wo man sie aber Reithaar mit T statt D schreibt.
Und was bedeutet der Reithaar?
Das Adjektiv Reit oder Reit kennt heute vermutlich niemand mehr. Mittelhochdeutsch hat es gedreht bedeutet. Reithaar könnte also kruselte Haare meinen. Reit bedeutet aber auch steif und starr. Im Wallis hat man darum von ganz geraden, steifen Haar, Steckenhaar gesagt, sie seien Reit. Ob jetzt der erste Namenträger kruselte oder im Gegenteil ganz gerade Haar hatte, kann man heute leider nicht mehr feststellen.
Kommen wir zum Namen Tschupp. Meine SRF-Kollegin Christina Lang sieht, der ledige Name von ihrer Mutter käme aus dem Luzerner Seetal. Dort geben es auch den Namen Job, und ihr Verwandte sagen ging, Jobs käme von Graubünden und hätte nichts zu tun mit Jobs. Stimmt das?
Job gibt es tatsächlich im Seetal, im Suratal und im Wickertal, alles im Kanton Luzern und auch noch im bündnerischen Domleschg. Job dagegen gibt es an verschiedenen Orten zwischen Sursee und Huttwil und auch noch in anderen Kantonen. Weil die Luzerner Verbreitungsorte von diesen zwei Namen fast gleich sind, kann man sie nicht so gut auseinanderhalten. Dass die Jobs aus Graubünden gekommen sind, glaube ich aber eher nicht. Die Sursee ist schon 1581 an Jakob Job beleidigt, auf Hause sogar schon 1438 an Hänsli Job. Auch wenn die Luzerner Job mit den Bündnern nicht verwandt sind, könnten sie aber den gleichen sprachlichen Hintergrund haben.
Etwas mit tschuppelten Haaren, also mit zerzausten Haaren.
Ja, genau. Tschupp oder Tschub bedeutet Büschel, zum Beispiel von ungekämmten Haaren. Auch das Wort braucht man vielleicht heute nicht mehr so häufig. Ich kenne aber zum Beispiel noch Tschuppen für an den Haaren ziehen. Die ersten Tschuppen haben also vielleicht Haare gehabt, die tschüppelweise vom Kopf abgestanden sind.
Der bleibt auf unserer Liste nur noch Tschudin. Der Christian oder Kurt Tschudin sind beide aus dem Baselbiet. Der Kurt Tschudin schreibt aber, ihm habe man gesehen, die Familie Chenti aus Russland stammen. Dort geben es fünf Wörter, die mit Tsch anfangen. Ich nehme aber nicht an, dass da etwas dran ist, oder?
Nein, in der slawischen Sprache gibt es zwar tatsächlich viele Wörter, die mit Tsch anfangen. Wahrscheinlich viel mehr als auf Standarddeutsch. Aber Tsch ist eben auch in der romanischen Sprache wie Italienisch und Rätoromanisch häufig. Und auch im Schweizerdeutschen ist es ganz normal, wenn man an Wörter wie Tschumpla, Tschädern und Tscholi denkt. Aber zur Sicherheit habe ich es trotzdem einmal kurz abgeklärt. Es gibt wirklich ein russisches Wort, das ähnlich tönt. Judith bedeutet Streich anstellen, Blödsinn machen. Das wäre natürlich auch ein gutes Namenmotiv, aber Judin hat sicher nichts damit zu tun.
Sondern mit was?
Judy oder Judy bezeichnet ungekämmte Haare oder auch ein Mensch mit solchen Haaren. Allgemeiner auch ein Mensch, der unsaubere, verhudelte Kleider anhat. Ein Judy ist also fast das gleiche wie ein Tschupp. In der Form Judy ist der Name vor allem aus Glarus bekannt, er kommt aber auch in anderen Kantonen vor. Im Baselbiet haben die meisten Judy noch ein N am Schluss gekriegt. Das ist wohl vor allem eine Schreibtradition. Das sieht man auch an Namenpaar wie der Solothurner Vögtli und der Basler Vögtlin oder der Aargauer Gysi und der Basler Gysin.
Kruselte oder steife oder struppige oder eben gar keine Haare haben also die ersten Träger vom Namen Glatz, Reithaar, Tschupp oder Tschudin gehabt. Auf alle Fälle waren die Haare auffällig genug, dass ihre Mitmenschen daraus einen Übernamen gemacht haben, der heute noch als Familienname von ihren Nachfahren getragen wird. Und das war jetzt schon von der heutigen Mondart-Sendung-Redaktion André Perler, Markus Gasser, Simon Leuthold und Thies Fetzer, Musikredaktion Rolli Lütti, und am Mikrofon Tamawa Kiesen. Nächste Woche dann die nachgeholte Sendung über Schimpfen und das Fluchen. Nadja Zollinger will von unserem Mundartredakteur Markus Gasser wissen, ob es heute wirklich so schlimm ist wie noch nie mit dem Fluchen, wie man im Mittelalter geflucht hat und warum überhaupt so viel geflucht wird. Ein vergnügliches Gespräch über ein paar wüste Wörter. Heute in einer Woche, Donnerstag am Abend nach der 9 hier auf SRF 1. Ich wünsche jetzt euch einen wunderbaren Abend. Ade miteinander.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Fabi, so machen wir das da. Du weißt, um was es geht. Fabi und der King.
Sie ist auf Herd für den Kohle. So Herd.
Fabian Loves und EKR mit Fanny hat er gehört hier auf SRF 1. Wir werfen einen Blick auf die Schweizer Strassen. SRF Verkehrsübersicht von 21.59 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden rund 3 Kilometer Stau und eine Wartezeit von bis zu 30 Minuten ab Wassen. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Dann zum Autoverlad Furka. Bei der Verladestation in Real beträgt die Wartezeit 30 Minuten. Und beim Autoverlad Lötschberg muss mit hohen Wartezeiten in Kandersteg gerechnet werden. Als Alternativroute wird die A12 via Bern und WW empfohlen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.